geht weiter im Thessalonicherbrief, 5. Kapitel, Verse 1 bis 11. Der Thessalonicherbrief, ganz kurz, tue ich ein bisschen Schülerle mit, Entschuldigung. Der ist in Thessalonich, das heutige Thessaloniki, an die adressiert. In Griechenland liegt die Stadt. Der Paulus, den er geschrieben hat, war in Korinth, auch aus der Bibel bekannt, mit den Korintherbriefen. Und eine kleine Parallele, und darum habe ich so noch gerade draufgenommen, bekannt auch vom Epheserbrief, die Stadt Ephesus, wo da in der Türkei liegt. Also die vielleicht mit der Karte nicht so, das da ist Griechenland und das da die heutige Türkei. Und in diesen Städten war der Paulus gesehen und es war nicht eine Kreuzfahrt, wie man das vielleicht heute macht, wenn man die Dreie besuchen will, sondern der war zu Fuß unterwegs gewesen. Und der Thessalonicherbrief, der hat er so ca. 50 nach Christus geschrieben und man sagt, das sei die älteste Schrift von Paulus, also der älteste Paulusbrief. Und als ich mich eben mit dem beschäftigt habe, ja, das eine oder das andere hat man schon ein bisschen gekannt. Und um was geht es eigentlich in diesem Abschnitt? Ich schaue den Alb auch noch schnell so bei den Kernstellen der Lutherbibel. Die Lutherbibel kennen, es gibt gerne so Versen, die fettdrückt sind. Ah ja, im 1. Thessalonicher 5 hat es drei so Kernstellen. Die sind aber alle drei nach dem Vers 11. Also ist da gar nichts Wichtiges drin? Um was geht es denn? Und es ist gar nicht so einfach, das zusammenzunehmen. Was ist da die Hauptaussage in diesem Abschnitt? Oder eigentlich möchte ich gerne sagen, in diesen Abschnitten. Ich habe es so ein bisschen gegliedert, ihr seht es ja auch gerade. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3. Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben so plötzlich über sie kommen, wie die Wehen über die Schwangere. Und es wird keinen drinnen geben. Der Paulus schrieb da, hört eigentlich ist gar nicht nötig, dass ich euch das schreibe. Also, ja. Und ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, rühmt ihr da ja Thessalonicher. Ihr wisst es. Ihr wisst ja selber genau. Das genau, wenn sie informiert sind, ja, das ist auch von Paulus selber auch passiert, als er dort war, die Gemeinde hat gegründet. Und das genau ist das griechische Wort Akribos. Das deutsche Fremdwort dazu ist akribisch. Also wirklich genau, also aufs i-Töpfli genau. Also der wüsste das. Da wäre jetzt auch so Frage, aber eben über Zeiten und Fristen. Was sind denn das für Zeiten und Fristen? Über was hat man denn so geredet? Man hat doch dann schon darüber geredet. Jesus kommt wieder. Und schaut mal, wie die Zeiten sind. Die sind nicht gut, die sind schlecht dann schon teilweise. Er kommt gleich wieder. Mit einem gleich erwartet. Über Zeiten, ja, über Zeiten, die Zeiteinteilung, die ist von Gott gemacht. Er hat das geschaffen. 1. Mose 1,14, eben die Einteilung von Tag, Zeit von Schöpfung. was sind denn für Zeiteinteilungen? Es gibt die Einteilung der Heilszeiten. Zeit vor Unschuld und es sind so ganz verschiedene. Das ist also ein, ich sage jetzt ein Hilfsmittel, das Leute haben gemacht, dass man sich ein bisschen merken kann, wo ist etwas Wesentliches passiert in der Geschichte von Gott mit der Menschheit. Der Tag vom Herrn, wenn er wieder kommt, wird er die Zeiten, die bisher waren, abschließen. Es wird ein neues Zeitalter kommen, bevor das die Ewigkeit kommt. Es ist als tausendjähriges Reich bezeichnet, das dann anfängt. Und wann ist denn das? Und der Paulus schreibt da auch wie eine Diebe in der Nacht. Wenn die Leute sagen, Frieden und Sicherheit, ja, im Moment haben wir so Weltgeschehen, wo Meldungen kommen, ja, ich sagen sie so, ich gehe jetzt dort Frieden machen und dabei ist es der Krieg. Es geht nicht mehr lang und dann geht es einfach gleich noch länger. Auch, das ist dann morgen im Gebet schon kurz erwähnt worden, in der Ukraine, ein paar Tage hat Putin gesagt, gehen das, es geht schon viel, viel, viel länger. Mit Zeiten wie scheinen die Menschen manchmal ein bisschen Mühe zu haben. Wenn Jesus wiederkommt, können wir sagen, es wird sicher so sein, dass er dann kommt, wenn man ihn gerade nicht erwartet. Aber auch das sicher ist nicht sicher. Wie eine Diebe Nacht, Diebe Nacht, eben, Diebe Nacht, die bekommen meistens so ein bisschen Nacht, dann ist gäbig im Zeug rummunkeln und so. Und beim helllichten Tag wird vieles sichtbar, was in der Nacht man halt nicht so gut sieht. Man sieht dann auch, wie die Wehe von einer schwangeren Frau kommt, wenn man es nicht erwartet. Aber sie ist ja in Erwartung. Dann ist die Erwartung da und irgendwie sind wir ja auch schwanger in dieser Zeit. Herr, komm gleich wieder. Wir erwarten es. Wir hoffen es. Aber genau, wenn? Das ist dann halt plötzlich. Und ich bin ein Mann, ich kann da nicht ganz mitreden, aber ein bisschen etwas habe ich halt auch schon mitbekommen. Ich glaube, die Wehen sind nicht Eid und Freude und Blausch. Es sind Geburtsschmerzen. Und Geburtsschmerzen gehen wieder die Kunst von Jesus voran. Es ist eben nicht Frieden, Freude, Eierkuchen, Weltfrieden ist ausgebrochen, jetzt kann Jesus kommen. Nein. Er wird den Frieden bringen. Und da sind wir auch bei einer Frage, die auftaucht und manchmal die Ausleger etwas unterschiedlich sagen. Wann kommt Jesus? In der Zeit der grössten Not. Oder wie eben die Leute sagen, Frieden und Sicherheit. Widerspricht sich das jetzt? Was ist die grösste Not? Vom Mensch. Könnte es sein, dass die grösste Not vielleicht eben doch die eigene Schuld ist? Das eigene nicht frei sein? Und wenn man hier müsste sagen, was sieht es insgesamt aus, würde ich einfach sagen, Jesus kommt wieder. Das habe ich gelesen, der Satz. Die Kirche wurde immer wieder von Menschen heimgesucht, die behaupten, Tag und Stunde der Wiederkunft Christi zu kennen. Die Kirche wurde heimgesucht. Aber Jesus selber hat die kühne Behauptung eigentlich widerlegt. Markus 13,32. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Als Jesus als Mensch auf die Welt kam, hat er verzichtet auf gewisse Sachen, die der Vater weiss. Er ist ganz Mensch geworden. Und als er da ist, sagt er, steht so. Niemand weiss es, auch ich nicht jetzt, in diesem Moment. Nur der Vater weiss es. Der, was treibt die Verkünder an, die da sagen, jetzt wissen wir es? Ich weiss es nicht. Aber es gibt Zeichen, die darauf hindeuten. Es gibt Prophetien, die sagen, das wird erfüllt sein, bevor das die Zeit erfüllt ist. Eines von diesen ganz grossen Zeichen ist die Wiederentstehung vom Staat Israel. Dass Gottes Volk, die Juden, sich sammeln. Das ist eines von denen, das ist erfüllt. Geht sie jetzt nicht mehr lang der Wege? Nach der Staatsgründung ist man auch schon wieder die Meinung gesagt, ja, jetzt geht es schnell. Jetzt ist der Zweite Weltkrieg durch, der Staat ist gegründet, Jesus kommt wieder. Auf das warten wir auch. Um die Jahrtausendwende hat es geheissen, also so, ja, 2000, ja, da passiert etwas. Eventuell ist etwas passiert in der unsichtbaren Welt, ich weiß es nicht. Aber wir sind noch am Warten. Wir dürfen warten. Und er kommt wieder. Halleluja. Amen. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid ja alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Auch eigentlich eine Beschreibung von Paulus. Liebe Brüder und Schwestern, also im Urtext steht dort etwas, was einfach als Brüder könnte übersetzt werden, aber ich glaube, er hat die ganze Gemeinde gemeint. Der griechische Sprachgebrauch zur Zeit von Paulus ist mir gerade überhaupt nicht geläufig. Leute, die besser daraus kommen in der Sprache, haben es halt so übersetzt. Der lebt nicht in Finsternis. Oder Nacht. Ihr seid Söhne und Töchter. Und ich sage das jetzt euch. Ihr seid Söhne und Töchter vom Licht. Halleluja. Ein Vers, den ich da drin gemixt habe. Ein ganz bekannter Johannes 1,12. Die ihn aber aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes. Kinder vom Licht, Kinder Gottes. Ja, klar. Gott, Jesus, ist das Licht vor der Welt. Sagt Jesus selber von sich, ich bin das Licht vor der Welt. Wir sind seine Kinder. Und Kind vom Licht ist eigentlich nur eine Auswirkung, eine andere Betrachtungsweise von dem. Und wenn Jesus Christus nicht als sie Retter annimmt, erwartet sie Wiederkunft ja eben nie. Er ist im Prinzip blind für das, dass er dann wiederkommt, dass das Licht ganz wiederkommt, dass die Welt mal wieder ganz hell wird. Eigentlich, dass der Zustand wie nach der Schöpfung ist gesehen, erfüllt vom Licht, dass der wiederkommt. Und wenn wir ihn nicht warten, können wir vielleicht auch gewisse Zeichen der Zeit nicht verstehen, deuten. Und es ist Gott, der Heilige Geist, der Christen im Licht behaltet, nüchtern behaltet. Vor allem durch das ein Mittel, das er gegeben hat, sein Wort. Dass wir sein Wort aufnehmen, studieren. Er ist das Wort. Und das Wort ist unser Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. So können wir im Licht weitergehen. Und für mich ist es ein Aufruf, zu schauen, bin ich im Licht? Gehe ich so weiter? Und wir kennen, glaube ich, alle, ich will niemandem etwas unterstellen. Aber ich kenne es von mir. Bin ich immer so im Licht, dass Jesus jetzt zack, könnte wiederkommen und ich nicht überrascht wäre? Sondern einfach nur sagen, Halleluja. Ups, habe ich nicht Momente, wo ich sagen muss, ehrlich, ups, das war jetzt nicht gerade nur Licht gewesen. Ups, das war jetzt ein böser Gedanke gewesen. Ups, das war jetzt ein verleumderisches Wort gewesen. Hoppla, jetzt habe ich doch im Kompi noch mal ganz schnell etwas nachschauen und bin abgelenkt. Und oh, was ist jetzt das für eine komische Seite? Ich weiß nicht, wer von sich kann sagen, ich bin immer nur im Licht. Aber Achtung, ist Jesus nicht gnädig? Und steht nicht, wir sind Kinder vom Licht. Wir sind im Licht und in ihm. Wir können zwar blöd tun, aber nichts kann ich aus seiner Hand reissen. Und er will vergeben. Und wir dürfen zu ihm kommen, sobald es uns bewusst ist. Oh, das ist jetzt ein böses Wort. Kommen wir zurück zu ihm. Können wir den Kontakt zu Jesus wieder ganz neu und eng aufnehmen. Können wir den Schritt vom Schatten, Nacht, Halbschatten ins Licht wieder tun. Wer schläft, schläft des Nachts. Und wer sich betrinkt, ist des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen, sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit wir alle miteinander, ob wir nun wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Es geht wieder darum, um im Licht zu sein, sich nicht betrinken, nicht betrunken sein, sondern einen Tag gehören. Nüchtern sein, nicht berauscht. Das heisst jetzt nicht, dass wir nicht mal dürfen Freude haben dürfen. Und wir machen es zwar wenig oder gar nicht. Tanzen zur Ehre Gott und jubeln. Und es geht nicht ums Nüchtern sein, gang nur um eine Mokere ziehen und nie ein freudiges Wort über die Lippen. Sondern wir warten auf Jesus. Das dürfen wir nüchtern sehen. Und wenn irgendjemand irgendetwas anderes erzählt, oder wenn das er jetzt eben kommt, oder dass er eigentlich schon gekommen ist und wir das gar nicht so gemerkt haben und so, dürfen wir nüchtern sein und sagen, wir warten auf Jesus. Und wir werden es merken, sehen. Und alle werden es sehen, wenn er kommt. Wir warten auf ihn. Wir sind jetzt dazu bestimmt, weil wir ihn gelernt kennen, nicht im Zorn zu verfallen. Und wir sollen, und da nimmt der Paulus eigentlich etwas aus dem Jesaja auf, wir sollen mit dem Panzer vom Glauben und der Liebe angetan sein, also legt den Panzer vom Glauben und Liebe an und der Helm vor Hoffnung. Und eben, das ist Thessalonicher Brief. Im Epheserbrief schreibt er ja nachher vor Waffenrüstung Gottes ein bisschen ausführlicher. Also der Gedanke kommt dort weiter. Und da ist mir auch die Frage wieder ein bisschen auftaucht, ist das jetzt Gottes Wort oder Paulus sein Wort von Gott eingegeben? Hat der Paulus den Gedanken mitgenommen? Oder hat ihm Gott ganz neu gegeben dann beim Epheserbrief? Ich denke, Gott hat eingegeben, was er schreiben soll. Die Worte? Wow, sie schlussendlich von Paulus. Sag ich. Aber es ist Gottes Wort insgesamt, das uns da übermittelt wird. Jesaja 59, ab Vers 15b, ich will es lesen, weil es ist eine Spezialität, wie es der Paulus hat übernommen. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und er sah, dass niemand da war, und er war entsetzt, dass niemand einstand. Da half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit, sie stützte ihn. Und wie einen Schuppenpanzer zog er Gerechtigkeit an. Und auf sein Haupt setzte er den Helm des Heils. Der Panzer von Gerechtigkeit und der Helm vom Heil hat also der Jesaja auch schon gesagt. Und der Paulus nimmt das da auf. Oder Gott gibt es ihm wieder. Der Panzer vom Glauben und hier jetzt vom Glauben und von Liebe. Und der Helm für Hoffnung. Die Waffenrüstung schützt uns. Der Helm vom Heil, der Kopf, das Hirn, das Wesentliche. Der Panzer, unser Herz. Wir sollen angelegt sein mit Glauben und Liebe. Und Hoffnung. Gehen wir so weiter. Und für mich, das Fazit kommt eigentlich jetzt im letzten Vers. Paulus schreibt da den Thessalonicher und stellt fest, so ist sie ja und der sitzt Sohn vom Kind und der wisst über die letzten Dinge, dass Jesus wiederkommt und wir aber nicht wissen, wann. Deshalb. Redet einander zu und richtet euch gegenseitig auf, wie ihr es ja tut. Nicht wie drohende Gefahr, nicht nur Gutes, wie Jesus kommt, das ist nicht einfach Frieden, Sicherheit. Nicht wie der Kain, das Beispiel aus dem Alten Testament. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Wir sollen ja nicht hüten, unsere Schwester, unser Bruder. Wir sollen einander lieb haben. Wir sollen einander eben ermuntern, aufrichten. Mit Gottes Wort uns gegenseitig erbauen. Niemand soll sich dem entziehen. Sie sind aufeinander angewiesen gewesen. Gemeinschaft zu haben. Das ist die Gemeinschaft, die wir auch heute nötig haben. In dieser Welt, wie soll ich sagen, ich glaube, die Christen sind nicht in der Mehrheit. Gottes Wort ist, durchdringt nicht die ganze Welt. Und doch, eben doch, es ist da. Viele haben schon mal etwas gehört. Aber zum Weitergehen warten wir zusammen auf Jesus. Und wer eben vielleicht mal ein bisschen in Halbschatten kommt, kann so ermutigt werden. Wir sollen dann nicht nur aufeinander einprügeln, wie böse und blöd und schlecht und überhaupt das jetzt ist gewesen. Redet einander zu. Wir sollen nicht zum Bösen gut sagen. Nein. Aber wenn wir beim Bruder etwas sehen, bei Schwester etwas merken, einander zureden, einander aufrichten, der nächste Schritt gehen, hilfreich sein, nicht niederreissen. Jesus ist gestorben für uns. Er hat gezahlt. Wir müssen nicht nur aufeinander einprügeln. Wir dürfen den Weg zeigen, du los, willst vielleicht mit mir zusammen jetzt gerade oder mit einem Seelsorger, je nachdem, um was es geht, der das ein bisschen besser noch kann, diesen Schritt machen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade nicht so toll gewesen, oder du geht's dir nicht so gut. Willst du mal reden? Können wir etwas? Oder willst du mal zum Mittag kommen? Oder richtig lang auf, helfe ich einander. Das ist das deshalb, wo der Paulus dazukommt. Schaut, hey, eigentlich läuft es ja nicht schlecht bei euch. Zehnt oder andere, im Rest des Briefs können wir lesen. Aber darum helfe ich einander. Wie ihr es ja tut. Vielleicht halt nicht alle. Nicht alle Gänge. Helft einander. Unterstützt einander. Macht hier das höchste Gebot auch unter euch. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe die Nächsten wie dich selber. Amen. Es wäre jetzt ein kurzer Moment vom Gebet oder vom kurz Nachdenken. Ich möchte den Schluss.
Jesus, ein Dank, dass dein Wort lebendig ist und Wahrheit. Und dass wir an diesem Wort festhalten. Du kommst bald. Wir wissen nicht wann. Aber es wird sein wie in der Nacht, ganz unerwartet. Lass unsere Herzen und unsere Gedanken dann auf dich gerichtet sein. Und danke, dass du in denen Gerechtigkeit schaffen tust. Wenn jetzt auch ein Haufen Ungerechtigkeit herrscht, du wirst dann richten. Du wirst dann Gerechtigkeit schaffen. Und danke, dass wir dürfen da mithelfen, dein Wort verbreiten, dein Wort bezeugen, dass du kommst. Auch in unserem Land, in unserer Schweiz, wo so vieles heil ist, eben vieles Frieden und schön ist. Da wird Unfriede sein. Da wird Krieg sein, wenn du kommst. Stärke uns in diesen Gedanken, wenn das passiert, dass wir bereit sind. Und dass wir dürfen, wie wir immer wieder singen, beten. Beten zu dir, Herr. Dass wir frei dürfen sein in dir, Jesus Christus. Amen.
Amen. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe zu uns, für dein Licht, das scheint. Danke, dass durch deine Liebe und dein Licht wir auch dürfen Liebe weitergeben, Licht dürfen weitergeben. Zuerst bei unseren Brüdern und Schwestern um uns herum, aber auch bei unseren Nachbarn, eine Frau in Migros, ein Mann auf der Straße. Danke für deine Liebe, Herr. Und hilf uns, in deinem Licht weiterzugehen, Tag um Tag. Und so mitzuhelfen, dein Reich zu bauen. Und so in Erwartung, dass du wiederkommst, unser Leben hier zu gestalten. Danke für dein Dabeisein. Danke für deine Hilfe, deine Güte und deine Gnade. Amen.